Deutschlandfunk, kontrovers.
100.000 Demonstranten waren am Wochenende auf den Straßen in Städten weltweit. Die Empörung über den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd ebbt nicht ab. Und die USA zeigen sich in diesen Tagen noch immer als ein Land in Aufruhr und im Ausnahmezustand. Zwar hat es Rassismus, Polizeigewalt, soziale Ungleichheit, das hat es vor Donald Trump auch schon gegeben, aber nicht, dass ein Präsident die Konflikte noch derart anheizt, oder zeichnen wir da vielleicht auch ein etwas verzerrtes Bild? Kann man mit dem Einsatz der Armee gegen die eigene Bevölkerung drohen? Wie tief sind die Vereinigten Staaten gespalten? Stürzt Präsident Trump möglicherweise sogar über den Tod von George Floyd? Und sind die USA überhaupt noch das Land, das für so vieles bewundert wurde? Der langjährige Partner, der mit seinem Eingreifen gegen die Nazi-Herrschaft den Deutschen zur Demokratie verholfen hat. Rassismus, Gewalt, Trump. Sind die USA noch ein Vorbild? Das ist unser Thema in den nächsten eineinhalb Stunden mit Martin Sagatta im Studio und drei Gästen, die wissen, wovon sie reden. Kenton E. Barnes ist der Vizevorsitzende der Democrats Abroad, also der Vereinigung der US-Demokraten in Deutschland, und hat als Afroamerikaner sicher einen ganz besonderen Blick auf das, was sich im Moment in seinem Land, in seiner Heimat, sagen wir, tut. Er ist uns aus Braunschweig zugeschaltet, wo er an der Technischen Universität unterrichtet. Guten Tag, Herr Barnes.
Guten Morgen.
Und dann haben wir mit Ralf Reund in Frankfurt am Main sozusagen das Gegenstück mit dabei, denn er ist der Vizepräsident der Republicans Overseas, also der US-Republikaner in Deutschland, der Partei von Präsident Trump. Herr Freund, hallo auch nach Frankfurt.
Guten Tag.
Und aus Jena diskutiert mit uns Professor Michael Dreyer, Politikwissenschaftler und USA-Experte an der Friedrich-Schiller-Universität dort in Jena. Herr Dreyer, schön, dass auch Sie dabei sind. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Jena.
Als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal: 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben. Zur Frage: Rassismus, Gewalt, Trump. Sind die USA noch ein Vorbild?
Erich Greiner aus Landau. Die USA ist auf keinen Fall ein Vorbild. Ich selbst als gebürtiger Amerikaner schäme mich für mein Land. Nach wie vor ein stolzer Amerikaner, stehe aber dazu, wofür die USA gegründet wurde. Und das sehe ich nicht mehr.
Guten Tag, Schottmann aus Nürnberg. Allerdings muss ich sagen, nähert sich Deutschland, auch generell Mitteleuropa, immer mehr diesen Zuständen an. Auch Diskriminierung, nicht nur Personen anderer Farbe gegenüber, sondern auch Behinderten gegenüber, Armen gegenüber. Wir haben institutionelle Diskriminierung auf Behörden und so weiter.
Nabi aus Hamburg. Jahrelang ist beklagt worden, dass alles auf der Sprachebene auf politische Correctness abzielt. Nun haben wir einen Präsidenten, der polarisiert. Das mag man bedauern, aber ich finde die Debatte doch etwas aufgesetzt und etwas, besser gesagt, scheinheilig.
Adam Mark, Berlin. Rassismus ist keine Einbahnstraße und betrifft nicht nur die Europäer oder die US-Amerikaner. Ich als Osteuropäer habe schon in Deutschland Rassismus seitens von Araber, Türken oder Kaukasier erlebt.
Wiebke Fleischmann, Langenzenn. Ich bin sicher, unter diesem Präsidenten wird sich nichts verbessern. Und ich finde, es ist gut, dass die Menschen auf die Straße gehen und endlich viele zur Vernunft kommen.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Wir brauchen uns gar nicht über die USA aufregen. Unsere Fremdenfeindlichkeit in Deutschland ist ja auch latent.
Henke, mein Name, ich komme aus Nordbayern. Und ich möchte hier in Deutschland kein Polizist sein. Was diese Leute sich jeden Tag anhören müssen, Übergriffe, Verletzungen bei Einsätzen und so weiter. Und es wird jetzt hier so getan, als wären wir hier wirklich auch ein Polizeistaat. Und Berliner Verhältnisse möchte ich hier bei uns in den alten Bundesländern nicht haben. Ne?
Soweit die ersten Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Kenton Barnes von den US-Demokraten in Deutschland. Sie blicken ja auch als Afroamerikaner auf diese Vorgänge gerade in den USA. Wieso fallen diese Proteste diesmal so heftig aus oder ist das gar nicht so?
Das ist eine lange, lange Geschichte, weil wir haben so seit 400 Jahren den Rassismus dann erlebt, Diskriminierung auch. Und ab der nach der Abschaffung von der Sklaverei hatten wir dann Jim Crow Laws de jure oder de facto auch in den USA gehabt. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis die Menschen dazu gezwungen waren, auf die Straße zu gehen. Wir haben dann mehrmals auf die Straße gegangen oder sind auf die Straße gegangen, aber es ist immer noch nichts passiert oder nichts Vernünftiges oder nichts genug. Und jetzt ist ein Wendepunkt erreicht und dann die Menschen wollen zeigen, dass die Nase voll davon haben und sie wollen dann tatsächlich vernünftige Änderungen mit der Polizeigewalt in den USA gegen Afroamerikaner und andere People of Color zu sehen, damit wir ein besseres Leben in den USA haben können.
Mhm. Ralf Freund von den Republikanern, von den US-Republikanern hier in Deutschland, von der Vereinigung. Sehen Sie diesen Wendepunkt auch? Also haben Sie Verständnis für diese Proteste und Demonstrationen und sehen Sie diesen Wendepunkt?
Also, um mal mit den Fakten anzufangen, was wir hier sehen, ist berechtigter Protest. Und zwar sind nicht etwa die Gesetze in den USA verkehrt. Ich glaube, es gibt keinen Ruf, auch der Opposition nicht, nach neuen Gesetzen. Es gibt einen Ruf für Gleichbehandlung, dass alle vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Und das ist hier offenkundig nicht der Fall. Dass der Polizist eine Straftat begangen hat, das ist außer Frage. Der Präsident hat auch gleich mit der Familie, deren Angehörigen telefoniert und sein Bedauern ausgedrückt.
Die sind aber nicht zu Wort gekommen, sagen Sie, also in diesem Telefongespräch. Das behaupten zumindest die Angehörigen.
Aber nichtsdestotrotz, der Zorn der Bürger, die Wut der Bürger entzündet sich daran, dass zum Schluss die Polizisten nicht sofort in Gewahrsam genommen worden sind, nicht sofort mit der Allerhärte des Gesetzes verurteilt werden, zumindest dass der Prozess angestoßen wird. Und ich glaube, das ist ein Versagen gewesen der Institutionen. Das ist da fühlen die Leute sich zurückgesetzt, sie fühlen sich minderwertig und das ist zu Recht so. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt neue Gesetze, was wir brauchen, ist ein Umdenken. Es wird kein historischer Wendepunkt sein, aber ich bin da mit Herrn Barnes völlig einer Meinung, es wird ein weiterer Schritt in die richtige Richtung sein. Und man muss auch nicht vergessen, die Situation der Polizei, man hat es bei dem einen Hörer, einen anderen Hörer hat es ja gesagt, die Polizei ist natürlich auch da in der Zwickmühle. Seit vielen Jahrzehnten sind annähernd 85-90% aller Tötungen, das muss nicht gleich Morde sein, das kann schwere Körperverletzungen sein, mit Todesfolge, das kann Totschlag sein, werden von Schwarzen an Schwarzen verübt in den USA. Das heißt, wir haben dort auch ein Problem und die Polizei ist in vielen Bereichen dort überfordert, personell, aber auch in ihrer Ausstattung, auch in ihrer Ausbildung und insoweit kann man dort den Prozess nur unterstützen, dass die Institutionen, darüber werden wir auch später noch zu sprechen kommen, Institutionen diese Personengruppen gleich behandeln.
Dass Schwarze da in der Kriminalitätsstatistik so weit vorn sind, wie Sie das sagen, das hat mit den sozialen Umständen zu tun.
Sicherlich.
Ja. Michael Dreyer, Professor für Politikwissenschaft in Jena und USA-Experte. Wie ist das mit Ihnen? Wie blicken Sie auf diese Proteste? Ist das jetzt etwas Außergewöhnliches? Haben wir das in der Vergangenheit auch schon erlebt? Ist das ein Wendepunkt, wie Herr Barnes gesagt hat?
Ja, das wird man erst beurteilen können, wenn man sieht, ob sich diesmal etwas Neues ereignet nach den Protesten. Man kann ja weit zurückgehen und man muss gar nicht mal bis zu den eigentlichen Ereignissen der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren gehen. Auch in etwas jüngerer Vergangenheit gibt es immer wieder Ausbrüche von Demonstrationen, aber auch von Gewalt, in die es dann umschlägt. 1992 waren die Unruhen mit dem Urteil im Fall Rodney King verbunden in Los Angeles. Da ging es darum, auch um Polizeibrutalität, die auch auf Video dokumentiert war und wo Beamte freigesprochen sind. Dann mit Black Lives Matter, mit den verschiedenen hochpublizierten Morden an schwarzen Menschen, die von Polizei umgebracht wurden. Also das hat es alles gegeben in den letzten Jahren, immer mal wieder. Ob diesmal langfristige Folgen daraus erwachsen, das muss man erst sehen. Was in diesem Fall allerdings auch hinzukommt, es ist ja, glaube ich, zumindest nicht nur das Ereignis in Minneapolis, was vielleicht der Auslöser war, aber nicht die einzige Ursache, sondern es ist natürlich auch der Coronavirus und die entsprechende Todesrate, die sehr stark unter Minoritäten grassiert hat, also stärker als in der weißen Bevölkerung. Und es sind auch die hohen Arbeitslosigkeitszahlen, die damit einhergehen. Also da sind verschiedene Sachen zusammengekommen, die dann eine explosive Mischung ergeben haben.
Herr Barnes, was ist denn für Sie jetzt das Neue? Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon erlebt, solche Proteste, nachdem es gewalttätige Übergriffe gegen Schwarze, nachdem es Tötungen gegeben hat durch die Polizei. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt. Was ist für Sie jetzt das Neue, dass Sie an einen Wendepunkt glauben, wie Sie vorhin gesagt haben?
Ich glaube, dass es jetzt zu der Zeit gekommen ist, wann die weißen Menschen auch uns ein bisschen verstehen können, was wir erleben müssen unter dieser Polizeistadt. Aber ich glaube, dass wenn wir dann zusammen auf die Straße gehen mit den Weißen, mit den Latinx-Menschen oder andere Minoritäten, dann haben wir eine bessere Chance, dann deutlich Änderungen oder vernünftig Änderungen dann zu bekommen, zu machen. Und ich glaube, wenn das alles passiert, dann wird das eine langfristige dann Wendepunkt sein oder dass wir dann etwas dann bewirken können mit diesen Ereignissen, die jetzt passieren.
Herr Freund, teilen Sie diesen Optimismus? Sehen Sie das auch, dass jetzt, ich glaube, der Ex-Präsident Obama hat das gesagt, das unterscheide jetzt die heutige Bewegung, die heutigen Proteste von denen in der Vergangenheit, dass da jetzt sehr viele Weiße auch beteiligt sind an diesen Protesten auf den Straßen?
Also es ist zumindest mal festzustellen, dass dem so ist. Ob das dann gleich ein Wendepunkt ist, ich sagte es eingangs, das muss man erst abwarten. Ich möchte aber noch was betonen an diesen ganzen Vorfällen. Es ist wichtig, dass man einfach versteht, ein Problem, das nicht nur amerikanisch ist, auch ein deutsches Problem, dass natürlich die Polizei vor der Judikativen dort in der Regel deutlich besser behandelt wird. Das haben wir in Deutschland an mehreren Stellen erlebt. Nun haben wir hier nicht die Problematik mit schwarzen Mitbürgern, aber Mitbürgern anderer Nationalitäten, dass Polizisten bei Übergriffen dort deutlich früher freigesprochen werden, dass sie mildere Strafen bekommen. Das ist nicht ein nordamerikanisches Phänomen. Dort ist eben nur der Umstand oft gegeben, dass es sich oft um Schwarze handelt. Aber normalerweise, also auch in Deutschland, haben wir das Problem auch. Das heißt, wir haben hier eine Diskrepanz in der Strafverfolgung, dass der Behördenapparat, sprich die Exekutive in Form der Polizei, dort nicht ähnlich bestraft wird wie vielleicht die Täter an anderer Stelle. Und ich glaube, da muss auch jedwede Korrektur in die amerikanischen Institutionen ansetzen.
Mhm. Wieso hat sich da nichts getan in den vergangenen Jahrzehnten? Michael Dreyer, Sie beobachten das ja als Politikwissenschaftler. Da werden jetzt Vergleiche gezogen mit den 60er Jahren, mit der Bewegung damals unter Martin Luther King. Kann man das tun, diese Vergleiche ziehen? Passt das?
Sie meinen jetzt, was die Bewegung, also diese, wenn man so will, neue Bürgerrechtsbewegung angeht.
Genau, und warum dann so relativ wenig daraus geworden ist, wenn diese Problematik uns ja bis heute offenbar so erhalten geblieben ist? Oder hat sich da viel verbessert? Lässt sich das vergleichen, diese Zeit?
Nun, die Problematik ist erhalten geblieben, aber das heißt nicht, dass sich nichts verändert hat. Es hat sich sehr viel verändert im Vergleich zu den 60er Jahren. Ich meine, das, was auch meine beiden Mitdiskutanten schon gesagt haben, vieles an der amerikanischen Politik ist Anspruch, der nicht verwirklicht ist. Das geht mit der Unabhängigkeitserklärung los, wo ja bekanntlich drinsteht, all men are created equal, also alle Menschen sind gleich geschaffen. Aber das ist immer ein Programmpunkt gewesen und keine Beschreibung der Realität, wie sie in der Politik der USA stattgefunden hat. Und die Geschichte der USA ist dann der langsame Versuch, diesen Anspruch der Realität anzupassen, beziehungsweise die Realität dahin zu bringen, wo dieser Anspruch war. Und das ist eine Reise, die es, ja, ich weiß nicht, ob die jemals vollendet werden kann. In den 60er Jahren war die Diskriminierung ja tatsächlich noch gesetzlich begründet. Also da gab es gesetzliche Rassentrennung und alles Mögliche an Benachteiligungen, die von der gesellschaftlichen Trennung noch einmal, ja, die noch einmal verschärft hat, weil sie eben auch gesetzesbewehrt war. Das alles ist gefallen inzwischen. In den 60er Jahren, glaube ich, hätte kein Mensch daran auch nur gedacht, dass es zu ihren Lebzeiten noch mal einen schwarzen Präsidenten geben wird. Also es hat sich schon sehr, sehr viel geändert. Und ich denke, gerade vor der Tatsache, dass sich viel geändert hat, ist der umgekehrte Fall, dass in gewissen Bereichen sich eben nicht so viel geändert hat, besonders schmerzlich und besonders im Widerspruch mit den Ansprüchen, die die Gesellschaft an sich selbst stellt.
Was sich jetzt wahrscheinlich auf alle Fälle geändert hat, zumindest in der jüngsten Zeit, ist, dass wir in den USA einen Präsidenten haben, der jetzt sehr in der Kritik steht. Da wird ihm vorgeworfen, das sei unverantwortlich, wie er mit diesen Unruhen umgehe, mit dieser Polizeigewalt, indem er da Plünderern mit Schüssen droht und mit dem Einsatz der Armee gegen die eigene Bevölkerung droht. Kennen Barnes von den US-Demokraten, sehen Sie das auch so kritisch? Wie blicken Sie auf Trump?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ja. ich bin gar nicht zufrieden, was der dann jetzt anstiftet, mit dieser Öl ins Feuer zu werfen eigentlich. Denn er sagt, dass wir werden dann die Straßen dominieren. Und wenn die Gouverneure und die Bürgermeister die verschiedenen Staaten und Städten nach seiner Meinung das nicht gut behandeln, dann wird er dann Entschuldigung, die Nationalgarde oder die Armee dann reinschicken. Das ist verfassungswidrig zu einem bestimmten Punkt. Und er wollte dann dieses ganz alte Gesetz in Kraft oder einrufen und dann die Armee dann reinschicken. Der wurde schon kritisiert von den Militär- oder Militärchefs in Ruhestand, zum Beispiel von Colin Powell, James Mattis oder Allen oder sowas. Von 15 verschiedenen Militärchefs wurde der kritisiert für diese Aussage, was er dann gegeben hat. So, ich bin der Meinung, dass er vielleicht das nur gesagt hat, um Punkten zu gewinnen mit seinem Basismenschen, aber ich glaube, dass der wird das nicht denn einsetzen.
Jetzt wird beklagt, Ralf Freund von den Republikanern, Trump sei der erste Präsident, der sich nicht darum bemühe, das Land zu einigen, sondern darum, es zu spalten. Das sagt der Ex-Verteidigungsminister Mattis jetzt. Wie ist das mit Ihnen? Stehen Sie denn voll und ganz hinter Trump?
Ich will mal so sagen, wir sollten uns nochmal die Lage anschauen. Also, er hat gesagt, der Präsident Trump hat gesagt, Proteste gehen völlig in Ordnung, alles, was illegal ist, geht nicht in Ordnung. Und da stehe ich auch hinter ihm. Also, ich habe nichts gegen Law and Order. Jemand, der seine Bürgerrechte wahrnimmt, wie Professor Dreyer sagte, das ist völlig in Ordnung. Jemand, der eben sich Rechte nimmt, die eben nicht gesetzlich gedeckt sind. Sie sprachen von Plünderern, es gibt aber auch andere Anteile der Unruhen.
Aber kann man denn damit drohen, da die Armee auf die, gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen? Das wollte ich Sie fragen.
Darauf möchte ich hinaus. Mhm. Und ich nichts gegen Law and Order, ich habe auch nichts dagegen, dass ein starker Staat dann auch dort für klare Verhältnisse sorgt. Ich würde mir in der Tat deutlich mehr Fingerspitzengefühl wünschen beim Präsidenten, dass er diesen Unterschied, diesen feinen, aber wichtigen Unterschied zwischen den Demonstranten, die ja typischerweise den Großteil der Bewegung stellen und ein ganz kleiner Teil, der das Ganze seinen Zwecken missbraucht, dort stärker zu trennen und dort auch die Leute anzusprechen. In der Tat, Barnes sagte es bereits, ist das auch ein bisschen politisches Kalkül. Ich glaube nicht, dass er dort in diesem Fall seinen Worten Taten folgen lässt. Man wirft ihm ja oft vor, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. In dem Fall wird er das nicht tun. Ich denke, er will dort auch Stärke beweisen.
Herr Dreyer, wie kritisch oder nicht kritisch blicken Sie auf Trump? Er gilt ja in Deutschland fast als Witzfigur. Also, und auch wenn die Deutschen wählen würden, ich glaube, da würde er die Wahl haushoch verlieren. Wäre er nie Präsident geworden in den USA, denkt man da offenbar ganz anders. Welches Bild haben Sie von Trump? Und speziell jetzt auch in dieser Auseinandersetzung?
Ja, das ist schwierig wissenschaftlich zu beantworten und ich will meine persönliche Meinung von der wissenschaftlichen Analyse hier eigentlich trennen, wie es sich auch gehört für einen Wissenschaftler.
Ja, aber machen Sie das ruhig auf Grundlage Ihres Wissens.
Ja, also Trump ist ein Präsident wie kein anderer, wie es ihn zuvor nie gegeben hat. Er ist, abgesehen von den wenigen erfolgreichen Generälen, die Präsident geworden sind, der Einzige, der null aktive politische Erfahrung vorher hatte. Er ist fast der Einzige, der nie vorher zu etwas gewählt wurde, bevor er Präsident war. Und im Grunde ist er ein Entertainer gewesen. Also das ist das, was er, wodurch er den Amerikanern am besten bekannt geworden ist und was er augenscheinlich auch sehr gut gemacht hat. Aber das ist natürlich eine Herangehensweise an Politik, die von, ich sage jetzt mal, seriösen Politikern meilenweit unterschieden ist. Und das hat man auch in allem gemerkt. Die Frage, die wir eben diskutiert haben, den Einsatz der Armee. Trump hat ja mehrfach gesagt in den letzten Jahren, dass er der Auffassung ist, dass der Präsident alles tun kann, was er will. Und das ist natürlich nicht ansatzweise von der Verfassung gedeckt. Das heißt, in vielen Fällen, bei den vielen Schnellschüssen, die wir erlebt haben von Trump, da muss man sich auch die Frage stellen, ob ihm schlicht die Kenntnisse fehlen. Deshalb wird auch so schnell dann wieder zurückgerudert bei diesen Sachen. Dieser Gedanke, dass der Präsident nicht alles tun kann, sondern durch die Verfassung sehr stark eingegriffen.
Dreier, das müssen wir nach den Nachrichten dann weiterverfolgen, okay. Diesen Gedanken. Knüpfen wir gleich an. Jetzt folgen nämlich hier gleich die Nachrichten. Danach melden wir uns wieder mit der Sendung Kontrovers. Weiter geht es mit unserer Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Rassismus, Gewalt, Trump. Sind die USA noch ein Vorbild? Eine Frage, die die meisten Hörer, zumindest die, die uns geschrieben haben, eindeutig verneinen. Eine Mail von Jürgen Seemann zum Beispiel. Er schreibt, die USA waren weder in Sachen Demokratie noch in Sachen Rassismus, Diskriminierung jemals ein Vorbild. Ähnlich Andreas Geugler. In keinem der relevanten Politikfelder taugen die USA als Vorbild für Deutschland, dies nicht erst jetzt, sondern seit Jahren, so schreibt er. Und wir wollen weitermachen und wieder Hörer auch zu Wort kommen lassen. Thomas Kasoritsch aus Stuttgart ist am Telefon. Herr Kasoritsch, guten Morgen. Und wenn ich das recht höre aus unserer Regie, Sie sehen das auch relativ kritisch. Also für Sie sind die USA auch kein Vorbild oder kein Vorbild mehr.
Schönen guten Morgen. Ja, Sie waren zumindest mal Vorbild, zumindest zu den Gründerväterzeiten, wo es noch um Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit ging und demokratische Freiheit. Und wenn man sich die Geschichte der USA genau anschaut, stellt sich USA sehr oft gerne als ja, ein Land mit einer Agenda oder mit einem Ziel, so etwas wie eine Art, wie soll ich sagen, ein Messias-Staat zu sein, um die Welt quasi zu führen, in die Demokratie zu führen und dann auch dementsprechend auch eine Vorbildfunktion zu haben. Nur das Problem ist, wenn es wirklich ein christliches Land ist, aber nicht auf christliche Werte baut und auch es auslebt als Staat, dann wird es natürlich schwierig. Zumal man auch sehen muss, dass auch Kirche und Staat in Amerika so nach und nach immer mehr sich die Hände geben und auch miteinander versuchen, hier Amerika und auch eben für die Führung der Welt die Dinge in den Fäden, in den Händen zu halten. Mhm. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn man sieht, wie sich die Entwicklungen in Amerika sich abspielt und für welche Werte eigentlich Amerika steht. Ja, das sind mittlerweile wirklich Welten. Mhm.
Herr Kasoritsch, danke. Danke für Ihren Anruf. Wir sammeln noch etwas. Bernd Rasche in Münster ist am Telefon. Auch ihn wollen wir noch zu Wort kommen lassen. Guten Morgen, Herr Rasche.
Guten Morgen, hallo.
Ja.
Ja, also kurz zu mir. Ich habe selber Amerikanistik studiert, promoviert, war Austauschschüler mit dem American Field Service. Okay, das ist schon etwas her, in den 70er Jahren. Da galt Impeach Nixon zu der Zeit. Ich empfinde im Moment das, was unter Präsident Trump geschieht, als brandgefährlich, weil ich sehe, dass Trump, im Vorfeld wurde schon eben gesagt, dass er ein Präsident ist, der eher aus dem Entertainment kommt. ein Präsident ist, der eigentlich von Beginn an oder jedenfalls jetzt überhaupt nicht mehr sich als Präsident der gesamten Amerikaner versteht, sondern er hat, glaube ich, sein Präsidentenamt von Anfang an verstanden als ständigen Wahlkampfmodus. Und das ist brandgefährlich. Wie man jetzt sieht, spaltet er das Land.
Herr Rasche, wenn Sie sagen, Sie haben das unter Nixon ja auch schon erlebt, die USA waren dort, ist das nicht zumindest jetzt, also nicht der Background, aber jetzt, was da jetzt diese Rassenunruhen angeht, ist das nicht eine vergleichbare Situation? Also Nixon hat ja damals auch ganz schwer auf Law and Order gesetzt, ähnlich wie Trump das jetzt auch immer wieder in jeder Rede fast verkündet und war damit letztendlich sogar erfolgreich, zumindest an den Wahlurnen.
Ja, das stimmt. Also Nixon war auch dann in der Zeit ein Law-and-Order-Präsident. Allerdings hatte er, wenn ich das so sagen darf, etwas mehr Format, trotz aller Verfehlungen, die er hatte, als Trump, aus meiner Beobachtung. Und Sie dürfen nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war die Entwicklung Amerikas zu einem Land, wo sozusagen die traditionelle WASP-Schicht, also die White Anglo-Saxon Protestant, also die weiße amerikanische Gesellschaft, noch dominanter war als heute. Das heißt, der Trend zu mehr Latinos, Afroamerikanern und anderen Ethnien in Amerika war noch nicht so stark. Das heißt, die Bevölkerung hatte noch nicht, oder sagen wir, der Protest damals war noch nicht so divers wie heute über verschiedene Minoritäten verteilt. Und das ist der Unterschied. Die Wut, die Unzufriedenheit ist jetzt nicht nur eine afroamerikanische, sondern sie wird durch die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft weg von einer white-zentrierten Gesellschaft natürlich heftiger. Und das ist der Unterschied zu Nixon, zu der Gesellschaft damals. Kurz noch zu meiner Erfahrung. Ich in meinem Austauschjahr konnte auch eine Kurzzeit-Austausch-Period in einer schwarzen Familie machen. Ich war in Albion Austauschschüler. Und konnte dann zu einer schwarzen Familie noch gehen. Und ich kann mich heute noch erinnern, dass die Stadt regelrecht in den 70er Jahren, wie gesagt, geteilt war in eine schwarze und in eine weiße Hälfte. Und wenn George W. Bush von einem systemischen Rassismus in den Staaten spricht, dann ist das so. Der ist bis heute eigentlich, und dieses Bild dieser Stadt von damals sehe ich heute auch noch vor mir, nicht grundlegend revidiert worden. Das, was Professor Dreyer gesagt hat, dass die, sage ich mal, der American Dream, also das Versprechen auch der amerikanischen Verfassung auf all das, was sie sagt, ist im großen Teil eigentlich immer ein Versprechen gewesen, das muss ich wiederholen, was in der Tat bis heute nicht ganz erfüllt worden ist. Und je nachdem, welcher Präsident gerade regiert, macht Amerika Fortschritte oder fällt zurück, wie jetzt bei Trump. Das ist meine Beobachtung.
Mhm. Dankeschön. Machen wir da mal, Dankeschön, Herr Rasche, für diese Schilderungen. Machen wir da mal einen kleinen Punkt zumindest und geben die eine Frage jetzt zumindest da, die sich herausschält, an Ralf Freund von den US-Republikanern weiter. Sie haben es gehört, also unsere Hörer sehen Trump sehr kritisch, sehen die USA nicht mehr als Vorbild, mehrheitlich offenbar, jedenfalls, was wir da diesen E-Mails und den Anrufen entnehmen. In Ihrem Umfeld bekommen Sie das mit und ich weiß nicht, bedauern Sie das, ärgert Sie das?
Was jetzt konkret?
Dass dieser Ansehensverlust der USA und jetzt speziell unter Trump.
Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir die republikanischen Präsidenten der Vergangenheit anschaue, dann ist eigentlich Deutschland noch relativ gnädig mit Präsident Trump. Ich habe Ronald Reagan erlebt, da gab es bei seinem Besuch bürgerkriegsähnliche Zustände hier in Deutschland. Besuch damals Soldatenfriedhof Bitburg, aber auch hier an der Airbase in Frankfurt. Also so gesehen ist es fast harmlos. Man hat übrigens noch zu dem Thema, er ist Entertainer. Also das hat man auch beim Ronald Reagan behauptet. Der war natürlich vorher Gouverneur von Kalifornien gewesen, aber trotzdem war das hier so ein Hollywood-Schauspieler zweiter Klasse, nicht? In Deutschland das Image. George Bush Jr., auch so ein Kriegstreiber, auch das, der hatte also ein ganz negatives Image. Also amerikanische Präsidenten werden generell kritisch beäugt, allerdings die republikanischen noch mehr als die demokratischen. Und dann möchte ich auch mal fragen, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was hat sich denn geändert unter der Administration Obama im Bereich Civil Rights, Bürgerbewegung, Bürgerrechte. Also insoweit bedauere ich, dass das Bild hat, ja, das bedauere ich, ist aber kein Trump-Phänomen, das hatten wir bei anderen amerikanischen Präsidenten auch. Also insoweit muss man sich hier als US-Republikaner in Deutschland, muss man sich einige Kritik gefallen fallen lassen. Aber nochmal, diese ganze Enttäuschung der schwarzen Bevölkerung, nicht nur der schwarzen Bevölkerung, ist verständlich und ist aber ein Prozess seit vielen Jahrzehnten. Und ich denke mir nochmal, wir werden dort erst Abhilfe bekommen, wenn sich auch die Einstellung der Menschen ändert. Man kann das administrativ nur schwer in den Griff bekommen.
Wie man in Deutschland auf die USA schaut, auf die Proteste vom Wochenende vielleicht auch, das will uns, glaube ich, jetzt ein Hörer ganz speziell sagen. August Lewey ist am Telefon aus München. Guten Morgen, Herr Lewey.
Ja, grüß Gott.
Ja, warum haben Sie uns angerufen? Was wollen Sie beitragen?
Ich halte es lieber mit Goethe, also ein bisschen abgewandelt. Warum in die Weite schweifen, wenn das Böse so nahe liegt? Das heißt, Rassismus, da brauchen wir nicht über den Atlantik zu schwappen, um Rassismus zu erleben. Es reicht, wenn man daran denkt, vor etwa 100 Jahren wurde nach dem Ersten Weltkrieg Ungarn zerstückelt. Rest Ungarn, 93.000 Quadratkilometer, den größten Teil aus dem tausendjährigen geschichtlichen Ungarn hat Rumänien bekommen mit etwa 130.000 Quadratkilometern und mehrere Millionen ungarischen Einwohnern. Nordungarn heißt heute Slowakei, die Hauptstadt von Nordungarn, also Pressburg. Das war 300 Jahre lang Hauptstadt von ganz Ungarn. Heute ist Hauptstadt der Slowakei. Und da muss man zum Beispiel daran denken, dass in Rumänien katholische Ungarn nicht einmal Priester bekommen dürfen, die der ungarischen Sprache mächtig sind. Mhm.
Herr Lewey, Sie wollen darauf raus, wenn ich Sie recht verstehe, auf das, was auch die Kanzlerin gesagt hat, als sie da jetzt nach den Unruhen, den Rassenunruhen in den USA gefragt wurde, dass sie sagt, nun ja, ein ernstzunehmendes Thema, aber wir sollten vor unserer eigenen Haustür kehren, in diesem Fall vor in Europa, was Sie sagen.
Wortwörtlich ja. Schließe ich mich unserer Kanzlerin an. Man soll vor der eigenen Haustür kehren und dann in die weite Welt hinaus. Und da könnte man, also mindestens in Europa, verlangen, dass solche angestammte Minderheiten wie die Millionen Ungarn außerhalb des jetzigen Restungarn halt eine Möglichkeit, politische und verwaltungsmäßige Selbstständigkeit bekommen in den Staaten, in die jetzt vor 100 Jahren praktisch zwangsweise hinüber geschwappt sind.
Herr Lewey, danke, dass Sie das ansprechen. Ich erweitere das vielleicht nochmal mit einer Mail, die wir bekommen haben, die ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, also dass man vor der eigenen Haustüre kehren sollte. Und daraus gibt sich ja dann auch eine Frage. Da schreibt uns Wolfgang Seibel zum Beispiel, ich lese das mal vor. Wir erleben derzeit in den USA eine gesellschaftliche Mobilisierung, wie wir das in Bezug auf rassistische Gewalt in Deutschland noch nicht gesehen haben. Nicht nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und auch nicht nach Bekanntwerden des wahren Hintergrunds der NSU-Morde. So schreibt uns da Wolfgang Seibel. Vielleicht gebe ich die Frage jetzt mal weiter an Kenan Barnes, der als Afroamerikaner lange schon hier in Deutschland lebt, auch da zu den Verhältnissen in Deutschland bestimmt etwas sagen kann. Herr Barnes, jetzt gehen in Deutschland Zehntausende auf die Straßen, um zu demonstrieren. Anlass ist ja der Tod von George Floyd. Wundert Sie das auch? Eine ähnliche Mobilisierung hat es ja nicht gegeben in diesen angesprochenen Fällen, also etwa nach den NSU-Morden.
Das wundert mich nicht, weil es gibt auch schon hier in Deutschland viel Rassismus. Und meine Erfahrung ist auch dann ein bisschen diskriminiert hier zu werden in Deutschland wegen der Hautfarbe. Und ich kann verstehen, dass die Menschen hier dann auch dann protestieren möchten, um zu zeigen, dass sie sind auch wertvolle Bürger hier in Deutschland und sie haben dann das Recht, gleich behandelt zu werden.
Ja, das ist klar, da wird Ihnen jeder zustimmen, aber die Frage ist ja auch, warum beispielsweise gab es das nach den NSU-Morden zum Beispiel nicht?
Das kann ich nicht sagen. Hm. Vielleicht, weil es braucht denn diese Punkt jetzt will das haben, dass die Rassismus hier ein bisschen in die vorne im Gesicht zu bringen, damit dann alle Menschen sehen können, dass ja, das was in Amerika passiert, passiert auch hier auch. Und dann wir können dann auch dann mitverstehen oder mitwirken, wenn vielleicht auch hier etwas dann ändern, wenn wir dann auch auf die Straßen gehen.
Ja. Herr Dreyer, tut mir leid, wenn es auch dann schon wieder eine Frage ist nach einer persönlichen Meinung vielleicht. Aber wie schätzen Sie das ein? Schauen wir da, wenn wir jetzt solche Demonstrationen begleiten nach den Vorgängen in den USA, schauen wir da auf dieses Thema, schauen wir da auf die USA genauer hin, kritischer als vielleicht im eigenen Land, wenn es da auch um Rassismus, um Ausländerfeindlichkeit geht, wie er ganz klar sich dann herausgestellt hat bei diesen NSU-Morden?
Nur es ist ja nicht so, dass es nicht auch Demonstrationen gegen Rassismus in Deutschland gibt. Das ist ja kein Thema, was irgendwie unter den Teppich gekehrt werden würde. Aber man muss natürlich auch die Dimensionen hier sehen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, in den letzten Jahren sind so regelmäßig mehrere hundert Menschen jedes Jahr durch Polizeigewalt zum Tode gekommen. Viele sicherlich auch in Selbstverteidigung der Polizei, aber das sind halt enorme Zahlen, die wir in diesem Ausmaß in Deutschland nicht haben. Und von daher ist es schon verständlich, wenn dann so ein Ereignis stattfindet und es aktuell ist, dass das auch die Aufmerksamkeit generiert. Ich stimme ohne weiteres zu, dass wir auch in Deutschland rassistische Elemente in der Gesellschaft haben. Das gilt für jedes Land der Welt und in jedem Land muss man etwas dagegen tun, dass die USA im Moment im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Das liegt an der Aktualität der Ereignisse. Aber es liegt eben auch daran, dass die USA als eine offene demokratische Gesellschaft so etwas dann auch sehr offen diskutiert in jeglicher Hinsicht und es automatisch auch in die Medien der anderen Länder dann übergeht.
Rassismus, Gewalt, Herr Freund, Sie wollten noch was sagen. Ich wollte aber jetzt, indem ich unser Thema nochmal nenne, Rassismus, Gewalt, Trump, sind die USA noch ein Vorbild? Ich wollte damit schnell überleiten noch zu Lisa Völkle, die uns aus Germersheim angerufen hat, schon etwas länger in der Leitung ist, dafür entschuldige ich mich, aber jetzt sind Sie dran, Frau Völkle, bevor wir dann Herrn Freund noch zu Wort kommen lassen. Jetzt erstmal Sie, Sie warten schon etwas länger. Guten Morgen.
Bin ich dran?
Sie sind dran, ja. Sagen Sie uns, warum Sie uns angerufen haben.
Ja, viele Grüße an die Runde. Ich warte schon ein bisschen. Erstmal, ich bin 49 geboren, bin also schon über 70. Ich kann mich lebhaft an die Unruhe in den 60er, 70er Jahren erinnern, in den Staaten. Ich bin jetzt kein Kenner der USA, aber ich weiß noch, wie das war, als die Kennedys ermordet wurden. Und Martin Luther King. Damals waren aber auch sehr viele junge Leute und Weiße waren auch mit dabei bei den Demos. Mhm. Und es freut mich, dass jetzt wieder mehr Weiße da zu sehen sind. Also ich bin jetzt nicht, wie gesagt, mir ist mit zunehmendem Alter die amerikanische Kultur ein bisschen zu laut geworden.
Gut, in dem Fall vielleicht auch nicht schlecht, dass man da auf der Straße laut wird. Ich danke für Ihren Anruf. Herr Freund, Sie wollten noch ganz speziell was sagen zu der Diskussion, die wir da geführt haben.
Ja? Ja, es ging mir um Ihre Bemerkung, warum bei den NSU-Morden nicht die gleiche Empörung stattgefunden hat. Nun, bei NSU haben wir natürlich den Fall, dass dort Verbrecher am Werk waren, in die andere unschuldige Mitbürger eiskalt ermordet haben. Wir haben es hier bei den USA nicht mit irgendwelchen eiskalten Mördern zu tun, sondern mit der Polizei,
das, mit einer staatlichen Institution. Das ist klar, aber es gab ja bei der Aufklärung auch ganz viele, andere, viele Vorwürfe, ne?
Das hat eine ganz andere Brisanz, nicht? Also man wird davon ausgehen, dass die Polizei mal mindestens neutral ist oder zumindest dem Opfer hilft. Wenn Opfer und Täter möglicherweise die gleiche Person sind, dann, dass man ihn dennoch dementsprechend nach den Gesetzen behandelt. Also ich glaube, dieser, das ist der Kern, die Wurzel des ganzen, der ganzen Empörung. Und ich nach wie vor bin der Meinung, dort muss angesetzt werden, wenn es eine Besserung geben soll.
Mhm. Ja, danke dann für diese Klarstellung noch. Ich glaube, das vertiefen wir jetzt auch nicht weiter, die Debatte, die es da um Deutschland, in Deutschland gegeben hat, auch um die Aufklärung oder erstmal, dass da die Opferfamilien quasi wie Täter befragt wurden. Dieser Verdacht, diesem Thema haben wir schon viele, viele Kontroverssendungen ja auch gewidmet in der Vergangenheit. Wonach ich noch fragen will, dieses deutsch-amerikanische Verhältnis. Da schreiben viele Experten, da hätten wir jetzt wieder ein Beispiel, dass sich auch das sehr verschlechtert habe unter Trump. Kenton Barnes, nehmen Sie das auch wahr? Sie blicken ja auch auf Deutschland, aus Deutschland auch auf die USA, haben da jetzt auch schon einige Erfahrungen, auch in Ihrer politischen Funktion als Vertreter der Demokraten, der US-Demokraten hier in Deutschland. Nehmen Sie das so wahr, dass sich dieses deutsch-amerikanische Verhältnis doch ziemlich verschlechtert hat in der letzten Zeit?
Politisch, ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, dass die Lage zwischen Trump und Merkel zum Beispiel ist sehr angespannt. Und es war ein besseres Verhältnis zwischen Merkel und Obama zum Beispiel oder zwischen Merkel und andere Politiker der USA. Und mit Trump, der versucht, seine Wille über alles dann zu gewinnen. Und der will dann, der versucht dann Blick auf Europa, auf China zu verschieben. Und für Trump ist Europa nicht so wichtig wie andere Länder, zum Beispiel in den Nahosten oder in China. Ich glaube, dadurch ist dann die Verhältnis zwischen USA und nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Länder dann verschlechtert worden.
Mhm. Herr Barnes, gestatten Sie mir noch eine Nachfrage, weil Herr Freund das vorhin auch angesprochen hat. Das betrifft jetzt, weil Sie auch Obama genannt haben, das betrifft jetzt wieder eher die Innenpolitik da in den USA. Wir hatten mit Obama ja zwei Amtsperioden einen schwarzen Präsidenten. Warum hat sich da unter ihm jetzt, was das Thema Polizeigewalt und Rassismus angeht, nichts Wesentliches geändert?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass Obama dann Sachen getan hat. Und zum Beispiel, da hat seine Studie dann ernannt. Das heißt 21st Century Polizei. Ich kann mich nicht erinnern, was das genau war. Aber der hat eine Studie gemacht, wie die Polizei verhält sich zwischen den verschiedene Städte oder Gesellschaften sind in den USA, den Minderheiten oder Minoritäten und so. Und er hat dann versucht, dann Vorschläge zu geben, wie die Polizei besser mit den Minoritäten in den USA dann umgehen könnten. Was damit passiert ist, das weiß ich nicht, wie kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass er die Absicht hatte, diese Problem oder Problematik dann einzugehen und etwas daraus besser zu machen.
Mhm. Solche Vorschläge liegen jetzt auch wieder auf dem Tisch. Michael Dreyer, Sie beobachten das als Politikwissenschaftler. Ist Obama da mit seiner Politik gescheitert oder hat er möglicherweise ein amerikanischer Präsident, jeder amerikanische Präsident, da erheblichen Widerstand zu überwinden, um das umzusetzen?
Naja, das Problem liegt meines Erachtens primär auf einer anderen Ebene. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der amerikanische Präsident ist nicht allmächtig. Mhm. Der hat nicht die Möglichkeiten und Kompetenzen, wie sie etwa die deutsche Bundeskanzlerin hat. Und selbst bei uns ist Polizei Ländersache im Wesentlichen. In den USA ist das noch anders. Entschuldigung.
Kein Problem.
Polizei ist im Wesentlichen eine kommunale Angelegenheit. Das heißt, für die Police Departments sind die einzelnen Städte verantwortlich, Dörfer, die Sheriffs sind gewählte Repräsentanten des Volkes. Das ist eine ganz andere Struktur, als wir sie haben. Und die Möglichkeiten des Präsidenten, da überhaupt etwas zu verändern, die sind ausgesprochen gering. Sicher, er kann Studien in Auftrag geben, er kann Kommissionen einsetzen, es gibt eine Rahmengesetzgebung des Bundes. Aber konkret muss das vor Ort umgesetzt werden. Und da das kommunale Behörden sind, werden sie auch kommunal bezahlt. Und das wiederum ist dann ein Teufelskreis. Denn das führt dazu, dass in den sehr armen Städten, die auch einen hohen Anteil an Minoritätenbevölkerung haben, es dann keine personell und von der Ausbildung her gut ausgestatteten Polizeidepartments gibt, und in den reichen Städten sieht die Sache wesentlich besser aus. Das ist ganz ähnlich wie mit den Schulen in den USA. Es gibt ganz hervorragende Schulen und es gibt welche, die sind katastrophal. Und so ähnlich haben wir das hier auch, und da gibt es leider nur sehr wenig, was ein Präsident machen kann. Die Rolle des Präsidenten als der omnipotente Politikgestalter ist erst im Fernsehzeitalter so perzipiert worden von der Bevölkerung, von den Medien, von der Öffentlichkeit. In Wirklichkeit ist sie wesentlich geringer, als das den Anschein hat.
Herr Freund, wenn das so ist, ist dann dieses Problem Rassismus, Polizeigewalt gegen Schwarze, ist das dann kaum oder gar nicht zu lösen?
Also ich sagte es ja eingangs, dass es muss dort angesetzt werden an dieser Ungleichbehandlung, dass zum einen die Polizei vor dem Gesetz genauso behandelt werden muss wie jeder andere auch und wie selbstverständlich auch ein Schwarzer und ein Weißer. Das ist mal das Allererste. Das muss aus den Köpfen raus. Was können wir aber auch dinglich machen? Da kann auch eine ganze Menge passieren. In der Tat, die Polizei ist in diesen Brennpunkt Orten, muss man ja sagen, der Gegenden, personell oft unterbesetzt, sie sind schlecht ausgebildet, es ist ein 15-wöchiges Programm, man kann sich das gar nicht vorstellen, so eine Ausbildung, das ist gar keine richtige Ausbildung wie in Deutschland, die über mehrere Jahre geht. Sie sind auch dann materiell schlecht ausgestattet, die Bezahlung ist schlecht, Überstunden etc., das ganze Problem kennen wir, und natürlich passiert sowas dann auch in größten Teils in diesen Brennpunktgesellschaften, und das ist wie gesagt ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss, den kann man durchbrechen, dass man einfach, dass der Kongress den jeweiligen Kommunen Fördergelder zur Verfügung stellt. Das hat man auch in der Vergangenheit versucht. Da kann man ansetzen und ein Umdenken in den Köpfen. Alles andere politisch, glaube ich, ist an dieser Stelle zwecklos.
Kontrovers heute zum Thema Rassismus, Gewalt, Trump. Sind die USA noch ein Vorbild? Nach den Nachrichten gleich geht's weiter.
Deutschlandfunk. Kontrovers.
Und wir gehen in die letzte halbe Stunde unserer Sendung heute zum Thema Rassismus, Gewalt, Trumps. Sind die USA noch ein Vorbild? Da hat mich ein Hörer gerade darauf hingewiesen, wir sollten von durch Rassismus ausgelöste Unruhen sprechen und nicht von Rassenunruhen. Das habe ich wohl vorhin getan. Also hat er vollkommen recht. Da sollte auch ich auf genaue Sprache achten. Wir sprechen also von durch Rassismus ausgelöste Unruhen und lassen gleich wieder einen Hörer zu Wort kommen. Herr Özolgun Kemal hat sich bei uns gemeldet, ruft uns aus Bayern an. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Franken.
Ja, was zu Bayern natürlich gehört. Und was ist Ihre Meinung?
Ja, Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass eine sehr hohe Resonanz in Deutschland stattgefunden hat. Und wenn man sieht, die Zahlen, wie viele Menschen da auf die Straße gegangen sind in Deutschland, das ist ein Zeichen auch, das ist nicht nur Solidarität mit Afroamerikanern, sondern das ist auch so, dass viele Menschen auch hier sich eben ähnliche Erlebnisse haben und auch diskriminiert fühlen. Und ich wollte darauf hinweisen, dass jede Gesellschaft, egal amerikanische, auch die deutsche Gesellschaft, sich eine Chance nimmt, wenn die Menschen nur auf ihre Rasse reduziert. Ich möchte Ihnen ein ganz einfaches Beispiel nennen. Es gibt in Amerika gab es mal eine Studentin, Larissa Martinez hieß die Dame, die hat ein Stipendium bekommen, die kam aus Mexiko und war illegal dort und hat dann eben, musste dann das Land verlassen. Und die hat einen schönen Satz gesagt: Wir können dazu beitragen, dass Amerika groß wird. Dass dieser Potenzial der Menschen, der Migranten, in Deutschland leben etwa 20% Migranten, die wird nicht ausgeschöpft, wenn man sie nur reduziert auf ihre Rasse. Die Diskriminierung in Deutschland ist enorm. Es gibt die verschiedenen Formen, aber das Schlimmste ist meiner Meinung nach dieser Alltagsrassismus. Das ist die Spitze, was die Polizei macht und so. Aber was viel schlimmer ist, was ich persönlich auch sehr oft erlebe, als hier lebender Migrant, ist dieser Alltagsrassismus. Wieso muss ich in einem Land mich anonym bewerben? Wieso darf ich nicht mit meinem Namen Kemal irgendwo mich bewerben, und wieso muss ich, was die Bundesregierung mal mir vorgeschlagen hat, Wieso muss ich bei Wohnungssuchen mich zurückhalten, ob ich da überhaupt eine Wohnung bekomme, weil ich eben Mohammed heiße oder so. Ja. Alle diese Sachen, ja, das ist Rassismus.
Herr Kemal, sind Sie dann in diesem Zusammenhang froh, dass das, es ist ja jetzt, wird seit einer Woche in den deutschen Medien auch sehr stark thematisiert. Sind Sie da ganz froh, dass das, dass diese Vorgänge in den USA und diese Solidarisierung jetzt in Europa, in vielen Städten, dass das dazu führt, dass wir diese Diskussion jetzt hier auch wieder führen?
Aber ich bitte Sie, also Diskriminierung, wir brauchen doch keinen Anlass in dieser Form. Was ich schade finde, ist, dass es seit jahrelang schon in Deutschland auch stattgefunden hat, nicht nur durch NSU und so weiter. Ich will Ihnen ein deutliches Beispiel. Bei NSU-Fall in Kassel saß eine Beamte in dem Raum, wo ein Türke umgebracht wurde.
Ja.
Dieser Beamte ist weiterhin im Amt. Wissen Sie, was das für mich bedeutet als Bürger dieses Landes? Dass jemand, der zuschaut, während ich getötet werde, das ist Unterlassung. Dieser Mensch ist noch weiterhin bei Verfassungsschutz Hessen angestellt.
Ja, das war juristisch, glaube ich, sehr umstritten. Und was vor allem umstritten ist, ich glaube, wir haben diesen Fall auch diskutiert, wir haben sehr oft über diese NSU-Morde hier auch diskutiert, ist wohl, dass diese Akten wohl auch der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Die werden ja über Jahre, ich glaube, immer noch über 30 Jahre geheim gehalten. Herr Kemal, ist aber ein ganz anderes Thema als das.
Aber ich will nur informieren, was das für die Menschen bedeutet, die hier als Migranten leben, wenn so etwas passiert. Welche Reaktion, was verursacht das bei mir? Als Bürger dieses Landes komme ich mir dann entsprechend auch als Menschen zweiter Klasse vor.
Ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrungen Sie unter Umständen in den USA haben oder das vergleichen können. Wir haben ja eingangs auch über diesen Punkt diskutiert und sind da zu dem Schluss gekommen, also Polizeigewalt in USA und Deutschland sei auf keinen Fall vergleichbar. Hegen Sie diesen Verdacht?
Naja, ich bleibe dabei. Sie kennen den Fall Uri Jalloh in Dessau, wo ein Afrikaner in einer Zelle ums Leben kam, ganz mysteriösen Umständen. Das wurde jetzt auch wieder öffentlich gemacht, weil das bekannt geworden ist, und es gibt noch viele andere Fälle, wo die Polizei überverhältnismäßig hart gegen Migranten, Ausländer und Schwarze vorgeht. Und ich finde, dass die Öffentlichkeit eine hohe Sensibilität, vorhin haben Sie mich eine sehr schöne Frage gestellt, brauchen wir überhaupt einen Anlass, was das da in Amerika passiert, da erwarte ich auch von der Öffentlich-Rechtlichen, auch von Medien, eine viel stärkere Fokussierung auf dieses Bereich, weil ich meiner Meinung nach Rassismus diese Gesellschaft schadet.
Ja.
Und das wollte ich damit deutlich machen, dass die Chancen, die Gleichberechtigung, und ich will damit enden, es gibt ein sehr schönes Buch von Selçuk Kara, das ist ein Opernsänger, der hat ein Buch geschrieben, Türke, aber trotzdem intelligent. Der wollte Opernsänger werden und die Menschen haben, die Bildungssystem in Deutschland hat für den das nicht vorgesehen. Die Lehrer haben gesagt, er ist dazu nicht fähig, weil er Türke ist und so. Und ist doch trotzdem ein Opernsänger geworden. Diese Chance nimmt sich die Gesellschaft, wenn man die Menschen nur reduziert. Und ich möchte nur noch als Letztes...
Gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ja, aber Artikel 3 hinweisen, und wir wollen nicht eine Extrawurst, es geht nicht darum, es geht nur darum, dass das Artikel 3, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass niemand wegen seiner Rasse, seiner Haut und seiner Herkunft benachteiligt wird. Ja. Das wollen wir, mehr wollen wir nicht.
Herr Kemal, danke für diese Ausführungen, ganz herzlichen Dank, dass Sie das da in dieser Diskussion jetzt auch noch ausführlich vertieft haben. Ich will doch mal anknüpfen noch, weil unser Thema ja heute doch auch die USA sind. Kenton Barnes als Afroamerikaner, wenn Sie das jetzt gehört haben, dieser vorhandene Rassismus in Deutschland, der ja wahrscheinlich gar nicht bestritten wird. Wie erleben Sie das jetzt, weil wir ja heute über die USA sprechen und was das jetzt auch in Europa auslöst, diese Proteste. Wie erleben Sie das im Vergleich? Fühlen Sie sich in Deutschland auch derart diskriminiert als Mensch schwarzer Hautfarbe? Wie erleben Sie den Vergleich mit den USA?
Im Vergleich mit den USA ist es ein bisschen besser hier in Deutschland, würde ich sagen. Aber anders. Zum Beispiel, ich bin auch Sänger. Ich singe in einem Chor. Und eine der ersten Fragen, die mir gestellt wird, immer wenn ich sage, dass ich Sänger bin und in einem Chor singe, kommt dann die Frage, ist das ein Gospelchor? Das ist, die Menschen glauben nicht, dass das diskriminierend ist, aber ist es so, weil wegen meiner Hautfarbe kommen sie auf eine Idee, dass ich kann nur Gospel singen oder sowas, aber ich bin klassisch ausgebildet und ja, kann auch den Arien und andere Sachen singen auch. Oder zum Beispiel, wenn ich im Bus bin, dann ich bekomme dann ganz komische Blicke von jemandem, der mich dann ansieht oder so, und das ist sehr unangenehm. Es ist nicht so in your face sozusagen, aber es ist latent.
Unterschwellig, ja. Ja. Frau Flath-Beyer ist am Telefon, ruft uns aus Dresden an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja. Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ich hatte mich gemeldet, weil ich in den 80er Jahren mal für längere Zeit in den USA gelebt habe, auch dort in den Südstaaten. Und da habe ich eigentlich, obwohl sozusagen die Rassentrennung ja eigentlich aufgehoben war, habe ich das eigentlich noch permanent erlebt. Und ich fand das damals eigentlich schon ganz erschütternd, dass man da kein Stück weitergekommen ist. Aber mein eigentlicher Punkt in der Diskussion war, dass meines Erachtens Bildung auch ein ganz großes Thema ist. Das ist sowohl, meine ich, ein Thema bei der Polizeigewalt, dass die Leute einfach nicht für vernünftig ausgebildet werden und auch grundsätzlich sind die Amerikaner halt, haben die eine generell viel geringere Schulbildung, ja, das zum einen und zum Zweiten auch, dass es einfach, das führt dann dazu, dass auch einfach nur Macht ausgeübt wird in dem Bereich. Also, dass man sich sozusagen durch eine kurze Ausbildung ermächtigt fühlt, Gewalt auszuüben und dann auch das tut. Ne?
Mhm. Danke für den Punkt. Bildung. Herr Dreyer, Sie haben es vorhin, glaube ich, angesprochen, wie schwierig es ist, die Polizei zu reformieren. Gilt das für Bildung ähnlich? Haben da die einzelnen Kommunen dann über den Etat zu verfügen und der ist dann völlig unterschiedlich verteilt, wie Sie das vorhin angedeutet haben? Ist das das zugrunde liegende Problem insgesamt?
Das ist ein zentrales Problem. Die erheblichen ökonomischen Ungleichgewichte in einzelnen Teilen des Landes und dass eben sehr, sehr viel mehr als bei uns über kommunale Steuern bezahlt werden muss. Und da sind dann ganz automatisch Ungleichgewichte. Das könnte man natürlich alles mit, oder zumindest einen Teil davon, mit entsprechenden Mittelzuweisungen von einzelstaatlicher oder Bundesebene versuchen zu beheben. Hat man ja auch zum Teil gemacht. Es gibt ja solche Programme. Aber das ist eine gewaltige Aufgabe und die ist weit davon entfernt, vollendet zu sein. Und es ist auch immer schwieriger geworden. In den 60er Jahren, da gab es im Wesentlichen einen solchen Konsens unter den politischen Eliten des Landes. Und das ist ein Problem, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Es gibt heute ja diesen Konsens nicht mehr. Wir leben in einer Situation wir erleben eine Situation in den USA, wo die Polarisierung der Parteien so hoch ist wie seit ewigen Zeiten eigentlich nicht mehr. Wahrscheinlich muss man in die Zeit vor dem Bürgerkrieg zurückgehen, um so eine hohe Polarisierung zu erleben. Und das macht politische Entscheidungsfindung natürlich extrem schwierig. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren immer nur verschärft. Salopp gesagt, wir haben heute Parteien, die sich so stark unterscheiden, wie das im europäischen parlamentarischen System der Fall ist. Nur wir haben eben kein parlamentarisches System in den USA, sondern ein präsidentielles. Und das macht es dann extrem schwierig, Zusammenarbeit für konstruktive Lösungen hinzubekommen. Wenn Sie sich angucken, Präsident Trump hat in seiner ganzen Amtszeit im Grunde nur ein oder zwei wesentliche Gesetzesvorhaben durchgebracht. Alles andere ist gescheitert.
Ja, und ein Thema, das wir in diesem Zusammenhang jetzt auch noch nicht angesprochen haben, dazu haben wir jetzt aber noch eine knappe Viertelstunde in dieser Diskussion, sind jetzt auch diese Auswirkungen der Unruhen, der Polizeigewalt, der Proteste auf die Präsidentenwahl in 5 Monaten. Da galt Donald Trump ja bis vor wenigen Wochen, bis vor einem Ausbruch der Corona-Krise zumindest, als der ganz klare Favorit. Jetzt sagen Meinungsumfragen etwas anderes. Eine Hörerin, Angela Graf, die schreibt uns jetzt zum Beispiel in einer Mail, es zeichnet sich ab, dass Donald Trump eine Wahlniederlage gar nicht akzeptieren wird. Die Indizien häufen sich. Kenton Barnes von den Demokraten, halten Sie das für möglich und was erwarten Sie jetzt für einen Wahlkampf und für eine Wahl?
Ich erwarte, dass der Wahlkampf wird sehr schwer sein und sehr hässlich sein zwischen den zwei Kandidaten. Aber ich glaube, dass Donald Trump vorbereitet sich und seine Anhänger vor, dass wenn er die Wahl verliert, dass er wird das nicht akzeptieren. Und er wird dann vielleicht klagen oder etwas dann sagen, dass die Wahl in Frage dann stellen wird. Und es gibt ein paar Indizien dazu. Und wenn man dann das sieht, dann die Indizien führen, dass wenn er verliert, dass er wird das nicht akzeptieren.
Herr Freund, was halten Sie von dieser These? Die ist ja heftig umstritten, das haben auch deutsche Medien aufgegriffen. Da gibt es einen heftigen Streit darum. Können Sie sich das vorstellen, dass Trump eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde? Oder ist das wieder so ein verzerrtes Bild, das Kritiker den deutschen Medien beispielsweise vorwerfen?
Also das würde ich gern so glauben, dass das ein verzerrtes Bild ist. Ich selbst kann es nicht einschätzen. Ich halte das für zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht für einen verschwörungstheoretischen Ansatz. Viel interessanter wird werden, und mein Counterpart Kenneth Barnes hat ja schon gesagt, wie wird der Wahlkampf ablaufen? Er wird mit harten Bandagen geführt werden. Ich glaube auch nicht, da würde mich auch die Meinung von Professor Dreyer interessieren, dass wir einen Bürgerrechtswahlkampf führen werden. Es wird hier nicht um Liberal und Civil Rights gehen. Im Wesentlichen, es geht um die
Wirtschaft wahrscheinlich, sagen Sie.
Wirtschaftsfragen. Ja. Das wird ganz zentral der Fall sein. Ich glaube, wir werden es erleben, ob es ein Wendepunkt ist. Wir haben letzten Freitag kamen die Arbeitslosenzahlen raus. Jeder hat mit einem großen Anstieg gerechnet, mit weiteren Jobs. Es wurden 2,5 Millionen mehr Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote ist zurückgegangen. Der Dow Jones sind 1,000 Punkte explodiert nach oben. Also es wird spannend sein. Ist das nur ein Zufall? Ist das nur Leute, die weniger sich jetzt arbeitslos gemeldet haben? Ist es ein statistischer Zufall? Ist das auch ökonomisch? Geht es dort nach vorne? Das wird in den nächsten Wochen spannend zu sein. Die amerikanische Wirtschaft hat der europäischen, auch der deutschen Wirtschaft einiges voraus in puncto ihrer Elastizität. Sie kann viel mehr leichter Menschen entlassen, aber sie kann sich auch viel schneller und kostengünstiger wieder einstellen. Die Frage ist, wann werden wir dort bekommen? Die berühmte, ich sage es immer so ein bisschen salopp, Buchstabensuppe der Entwicklung. Ist es ein L, ist es ein U oder ist es gar ein V? Das heißt, eine ganz schnelle Erholung. Das wird sich zeigen. Davon wird viel abhängen. Und dann wird auch die Verteilung der Wählerstimmen, wie immer bei solchen Wahlen, die knapp sind, von entscheidender Bedeutung sein. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass man viele Stimmen hat, sondern wo man sie holt, in welchen Bundesstaaten. Also das verspricht sehr spannend zu werden.
Herr Dreyer, diese Wahl jetzt im November ansteht, mögliche Wiederwahl von Donald Trump mit Joe Biden steht jetzt sein Gegenkandidat offenbar ja auch schon so gut wie fest. Ist das ein offenes Rennen?
Ja, ich glaube, das kann man ohne weiteres sagen. Das kann man aber auch seit geraumer Zeit sagen in Präsidentschaftswahlen, denn die Bevölkerung ist tief gespalten und sie ist ungefähr in der Mitte gespalten. Was sich geändert hat, ist, dass inzwischen es nur noch sehr wenige Leute gibt, die tatsächlich zwischen den Parteien stehen und unentschieden sind. Das heißt, die Parteistrategien haben sich auch geändert. Früher war es erfolgversprechend, an die Wähler zu appellieren, die in der Mitte des politischen Spektrums stehen. Heute scheint es eher so zu sein, dass es darum geht, die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren und dazu zu bringen, tatsächlich zu den Wahlurnen zu gehen. Man darf nicht vergessen, Wahlen in den USA finden ja an einem ganz normalen Werktag statt, was es für viele Menschen schwierig macht. die Zahl der Wahlstätten, wo man hingehen kann und seine Stimme abgeben kann, die ist, kommt einem zumindest vor, als ob sie viel geringer ist als in Deutschland. Es gibt immer wieder lange Schlangen und das an einem normalen Werktag ist schwierig für viele Menschen. Also das sind viele, viele Faktoren. Und jetzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Wahlprognose abzugehen, das wäre gerade für Leute, die vor 4 Jahren sich so kräftig getäuscht haben, wie fast alle Leute in der Zunft, eine schwierige Angelegenheit. Ich bin mir sicher, dass wir im Wahlkampf den Unterschied verschiedener Personalitäten sehen werden und dass Biden versuchen wird, einen, ich sag mal, staatsmännischen Wahlkampf zu machen, um sich auf diese Art zu kontrastieren von der etwas erratischen Art, mit der Herr Trump an die Politik herangeht. Aber wie das im Einzelnen sein wird, weiß man nicht. Es gibt schon in der Tat einige hässliche Anzeichen, insbesondere wo Donald Trump versucht, seinen Gegner als den Propheten von Anarchie und Chaos darzustellen, der Plünderung für die ganzen USA dann haben will. Das wird man alles abwarten müssen. Im Moment kann man dazu noch nichts sagen. Aber es wird auf jeden Fall ein enges und spannendes Rennen werden.
Herr Barnes, wenn da Trump jetzt vorgeworfen wird, noch Öl ins Feuer zu gießen bei diesen Unruhen, die Situation noch zu verschärfen, auf Konfrontation zu setzen, muss er sich darum jetzt wahltaktisch gesprochen überhaupt scheren? Denn die, die da auf die Straße gehen, die Schwarzen, die Latinos und die, ich sag mal, diese intellektuelle weiße Schicht, die da mitdemonstriert, die wählen ja Trump in der Regel oder zu ganz, ganz großen Teilen ohnehin nicht. Wie sehen Sie das?
Ja, das stimmt. Und was der Trump jetzt sagt, zum Beispiel, es wurde dann ein paar Mal in unserem Gespräch dann Law and Order dann benannt. Und die meisten Menschen wissen, dass das schon ein Dog Whistle ist, das benutzt wird, um zu sagen, dass die Minoritäten in den Städten oder überhaupt überwacht sein müssen von der Polizei. Und die meisten Menschen, die wissen schon, dass Law and Order behauptet oder bedeutet, dass es geht um die Unterdrückung von Minoritäten mit der Polizei. Und die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, ich glaube, auf keinen Fall werden den Trump wählen. Ich glaube, sie wollen dann andere Leute dann mobilisieren, sich anzumelden für die Wahl und dann Trump dann abzuwählen. Aber ich glaube, dass die Menschen, die jetzt protestieren, haben keine Interesse, Trump eine weitere zweite Amtszeit zu geben.
Herr Freund, für Sie diese Konstellation jetzt, Joe Biden, ist das ein ernstzunehmender Gegner?
Absolut, ernstzunehmender Gegner. Er kann auf eine Leistungsbilanz zurückweisen, aber wir haben an anderer Stelle, habe ich mit Kenneth Barnes schon drüber gesprochen, er bringt auch eine gewisse Last mit sich. Er hat ja nun als Vizepräsident auch nicht nur eine aktive Hand bewiesen, er war dort relativ passiv gewesen. Also es gibt da Licht, es gibt da Schatten. Er ist absolut ernst zu nehmen. Frage ist, inwieweit der älteste Präsident der Vereinigten Staaten, Präsident Trump, dann mit einem fast 5 Jahre älteren Herausforderer der Demokratischen Partei, wie dieser Wahlkampf sich dort entwickelt. Es gibt ja immer so ein bisschen dann so das Vorurteil, der Old Boys Club, also der alte Jungs, alten weißen Jungs, die da antreten. Also ich bin gespannt, Professor Dreyer sagte es, inwieweit sich der eine vom anderen dann absetzen wird, nicht nur inhaltlich, sondern auch im Ton, im Umgang, im Auftreten, auch außenpolitisch. Also das verspricht für uns Europäer auch sehr spannend zu werden. Also in der Tat kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, in welche Richtung die Wahl ausgehen wird. Ja,
aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht, Herr Freund, wäre es da besser, Biden gewinnt, dass sich dieses deutsch-amerikanische Verhältnis dann wieder verbessert, zumindest in dem Punkt?
Also Also mit der Logik hätte auch Ronald Reagan nicht Präsident werden dürfen oder George Bush Junior. Also das denke ich gar nicht. Ich denke, ein amerikanischer Präsident, Trump, macht auch außenpolitisch eine gute Figur, eine starke Militär. Wir Europäer schielen immer so nach Amerika, zeigen drauf, haben aber ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis im Rahmen der Sicherheitspolitik. Auch da sollten wir den Amerikanern sollten wir stolz sein, dass die Amerikaner uns auch dort unterstützen, wie wir sie auch unterstützen. Es ist keine Einbahnstraße, es ist ein Geben und Nehmen. Aber ich denke, also wir als Europäer können es glücklich schätzen, dass Präsident Trump auch stark gegen China auftritt.
Herr Barnes, noch kurz, was wird für Sie jetzt wahlentscheidend? Die Wirtschaftsentwicklung oder was?
Nicht so ganz, weil das ist auch wichtig, aber ich bin mehr interessant jetzt, was denn mit der Polizeiüberwachung denn sein wird und auch, was denn Trump denn alle angestiftet hat mit seiner ganzen Gesetze und Diskriminierung. Und für mich ist es ganz schwer, unter Trump zu sagen, dass Trump mein Präsident ist. Ich habe ihn nicht gewählt. Das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass im November haben wir dann eine andere Administration.
Herr Dreyer, was genau wird jetzt für Sie wahlentscheidend? Wovon hängt das ab? Sie sagten schon, der Ausgang, der ist sehr, sehr schwer vorauszusagen. Aber auf was genau kommt es jetzt an?
Nun, es gibt diese drei Krisen, die ich am Anfang erwähnt hatte und die ja unverändert die USA im Griff haben. Das ist die Corona-Krise, das ist die Wirtschaftskrise. Ja, es ist richtig, wie erwähnt wurde, die Arbeitslosenzahlen sind besser als erwartet im letzten Moment. Aber besser als erwartet ist eine relative Angelegenheit. Sie sind immer noch katastrophal. Und auch wenn Trump es als großen Erfolg seiner Administration darstellt. Also das Zweite ist die Wirtschaft und das Dritte sind die Bürgerrechtsfragen, die jetzt aktuell sind. Ich glaube nicht, dass diese Fragen bis zum November tatsächlich so auf dem gleichen Level bleiben werden, aber die Wirtschaftsfrage wird bleiben und wie die amerikanische Wirtschaft aus dieser Krise herauskommt und ob sie herauskommt bis zum, sagen wir mal, September, das wird eine ganz entscheidende Frage sein. Wenn das der Fall ist, dann wird es Trump sicherlich als seinen persönlichen Erfolg darstellen im Wahlkampf. Wenn es nicht der Fall ist, dann wird umgekehrt Joe Biden ihn ebenso persönlich dafür verantwortlich machen. Und der alte Satz, der im Clinton-Wahlkampf eine Rolle gespielt hat, it's the economy, stupid, wird wahrscheinlich hier wie in fast allen Wahlkämpfen sich auch wieder bewahrheiten.
Und damit sind wir am Ende dieser Debatte heute zum Thema Rassismusgewalt. Trump, sind die USA noch ein Vorbild? Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde, bei Kenton Barnes von den Democrats Abroad in Deutschland, Ralf Reun, dem Vizepräsidenten der Republicans Overseas in Deutschland und bei dem Politikwissenschaftler Michael Dreyer. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Umwelt und Verbraucher und Jule Reimer. Und bis hierhin am Mikrofon war Martin Zagatta.